herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
Und ich, Eliav Danz. Hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Chris Benrath im Interview zu Gast. Das Besondere an Chris ist, er ist Inhaber einer Online-Marketing-Agentur. Das heißt, er macht genau das, wo gerade so viel Bedarf ist. Überall gibt es Speaker, Coaches, Trainer, die Unterstützung brauchen im Social-Media-Bereich, auf den Plattformen. Und genau das tut er und auch auf genau diese Zielgruppe Coaches, Speaker und Berater und Trainer hat er sich spezialisiert in seinem Unternehmen und er erklärt, wie er dazu gekommen ist, warum er das tut, wie er seinen Kunden optimal unterstützt. Und das Beste im Interview ist, dass er einen kleinen Einblick gibt in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, warum das so wichtig ist, wenn man ein guter Unternehmer sein möchte und das Thema Money Mindset. Hier gibt es bestimmt den einen oder anderen, der irgendwie Schwierigkeiten hat mit dem Geld. Ob das jetzt ist, dass man zu wenig hat oder dass man genug hat, aber am Ende des Monats ist alles wieder weg. Da werden sich bestimmt einige wiederfinden. Und darüber redet er, wie man diesen Bereich in seinem Leben einfach verbessern kann. Er gibt Tipps und spricht da intensiv drüber. Da haben wir ihn ganz schön gelöchert. Deswegen hör rein. Und verbessere dein Money Mindset. Viel Spaß dabei.
Hallo lieber Chris, schön, dass wir dich heute hier im Podcast, im Interview begrüßen dürfen. Herzlich willkommen und zuallererst die erste Frage. Wie beschreibst du jemanden, der dich nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
Eigentlich ist es recht einfach und erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Es hat mich sehr, sehr gefreut, die Einladung von euch zu bekommen. Und um jemanden meine Tätigkeit zu beschreiben, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, sage ich eigentlich nur, dass ich Inhaber einer Online-Marketing-Agentur bin, die hauptsächlich für Speaker, Coaches, Berater und Trainer dafür sorgt, dass die Events immer schön ausgebucht sind, voll werden, die Social-Media-Kanäle passen und der Content, der dort zu posten ist, auch gepostet wird, schaut, dass die Kunden glücklich sind, indem wir auch einfach da das ganze Community-Management übernehmen, mit den Kunden kommunizieren über die sozialen Kanäle wie Facebook, Instagram und Co. Und ja, that's it. Also das ist eigentlich alles, was wir machen. Natürlich ist die Bandbreite ziemlich viel und ziemlich hoch, angefangen von auch Performance-Marketing, also Werbeanzeigen bei Google AdWords, Facebook-Ads und. Und neben Coaches, Trainern und Beratern betreue zumindest auch mein Geschäftspartner DAX-Konzerne, die wir auch in der Agentur zwischendurch immer mal wieder betreuen und da auch Webseiten bauen und Full-Service-Leistungen erbringen.
Mhm. Und wenn du von einem Geschäftspartner sprichst, bist du damit selbstständig oder bist du irgendwo angestellt?
Mein Geschäftspartner ist der Marcel Mohr und wir haben zusammen im Jahr 2017 die Ereos Digital GmbH gegründet. Mhm. Und sind damit relativ erfolgreich durchgestartet und haben mittlerweile so ziemlich einen ganz guten Ruf auf dem Markt, würde ich sagen.
Cool. Und was motiviert dich an dieser speziellen Tätigkeit? Was motiviert dich da jeden Tag? Warum machst du das? Oder genau, warum hast du dann gesagt so, hey, ich will damit irgendwie eine GmbH gründen, mich erfolgreich irgendwie selbstständig machen?
Ich bin da eigentlich eher mehr so reingeschlittert. Ursprünglich hatte ich früher immer noch so diesen Gedanken, hey, geh in Unternehmen rein, mach irgendwie eine Ausbildung, mach was Vernünftiges und mach Karriere in einer Firma. Und ich war auch nie unbedingt der beste Schüler oder so, bin irgendwie zweimal sitzen geblieben, die Noten waren nicht sehr geil, musste meinen Abschluss nachholen, was ich auch dann relativ erfolgreich gemacht habe und habe mich dann auf mehrere Ausbildungsplätze beworben, was im ersten Jahr irgendwie nichts geworden ist und ich dann erstmal so gejobbt habe. Und dann habe ich eine Ausbildung bei der Deutschen Post als Immobilienkaufmann absolviert und war dort auch nach der Ausbildung einige Zeit angestellt und habe da auch relativ gutes Gehalt verdient, aber irgendwie hat es mich nicht erfüllt. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht, weil ich mit 16 Jahren das erste Mal selbstständig war. Dort habe ich dann neben der Schule bereits ja, Events veranstaltet, damals noch aus dem Tanzbereich, weil ich früher leidenschaftlich gerne Hip-Hop getanzt habe und da auch mit namhaften Choreografen zu tun hatte, bei Popstars war und habe letztendlich da schon früher bei Facebook alleine gemerkt, was da für eine Power auch dahinter steckt. Also so hat sich das dann irgendwie alles verbunden, weil ich habe US-amerikanische Choreografen nach Deutschland geholt, habe in mehreren Ländern mit denen Tourneen gemacht, Workshops halt gegeben und das war eine mega coole Erfahrung damals, aber es war nie was, wo du wirklich Geld mit verdienen konntest. Aber es hat einfach Spaß gemacht und allein über Facebook ist da so viel passiert damals schon. Und ist ja jetzt nun mal auch schon einige Jahre her. Und nach meiner Ausbildung hatte ich halt irgendwie diesen Drang, irgendwie wieder was zu tun, was mir Spaß macht. Weil ich habe irgendwie gemerkt, das ist es nicht. Ich habe die Ausbildung gerne gemacht. Es war eine geile Zeit. Ich war auch gerne im Unternehmen, aber einfach da waren zu viele Punkte, die mich einfach irgendwie gestört haben. Dass man dort nicht irgendwie vorankam, dass wenn man jung war, sowieso nicht viele Chancen hatte. Der Altersdurchschnitt war irgendwie so bei 55. Und sobald du irgendwie in jüngeren Jahren vorhattest, dort Karriere zu machen, dann hieß es ja, der ist ja noch viel zu jung und unerfahren. Und ich hatte immer so die Meinung, ja, Kompetenz hat halt einfach nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Und dann bin ich irgendwie ins Network-Marketing geschlittert durch eine Freundin von mir, die im Network-Marketing sehr aktiv war und ich glaube auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreich da drin ist. Und habe dann wieder so die ersten Schritte in Richtung ja Unternehmertum gemacht, einfach irgendwie es kennenzulernen, wieder selbstständig irgendwie Geld zu verdienen. Und ich war auch gar nicht so schlecht dabei. Aber auch das hat mich irgendwann gestört, weil es war nicht so mein eigenes. Es hat zwar mega viel Spaß gemacht, aber irgendwie wollte ich was komplett Eigenes auf die Beine stellen und habe auch im Network Marketing, so das erste Mal bin ich da so richtig in diesen Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung reingeschlittert, habe verschiedenste Bücher gelesen, auch selber angefangen, Podcasts zu hören und. Und letztendlich hat so das eine irgendwie immer das andere ergeben. Ich bin dann irgendwann aus dem Network Marketing raus, dann kam meine erste Tochter auf die Welt und ich hatte weiterhin noch einen Job, bin bei der Post rausgegangen, also habe dort gekündigt, habe in einem Startup angefangen zu arbeiten, die auch sehr viel im Online-Bereich tätig waren und online letztendlich Fitnesstrainer-Ausbildungen angeboten haben. Und da hat mich der Bereich des Online-Marketings noch mehr fasziniert einfach. Alleine, weil ich im Network gesehen habe, was möglich ist durch Social Media, bis hin dann zu Unternehmen, welche Power einfach dahinter steckt, wie man dort Produkte verkaufen kann, wie man Kunden gewinnt und habe mich halt immer mehr in diese Materie reinbewegt und war einfach mega fasziniert davon. Und irgendwann war dann so der Punkt da, wo ich meinen Job auch verloren habe in dem Startup und es irgendwie nicht mehr so lief und ich dann eigentlich nur noch irgendwie wenig Alternativen hatte. Also vorher war es eigentlich echt nice, ich hatte so mein festes Gehalt, habe währenddessen ziemlich gut dazu verdient und auf einmal war ich arbeitslos und irgendwie dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt? Und für mich war es einfach dann naheliegend, okay, dann machst du das, was du nebenberuflich gemacht hast und wo du damals schon sehr, sehr gutes Geld verdient hast, halt hauptberuflich. Und meinen Geschäftspartner habe ich in diesem Startup auch kennengelernt und irgendwie kam dann die Entscheidung bei uns beiden auf, da wir uns sehr gut verstanden haben, schon während der Zeit dort, dass wir halt zusammen ein Business starten. Und wenige Monate darauf hat dann auch er dort gekündigt und wir dann halt Vollgas bei Ereos gegeben.
Ja, cool. Danke, dass du uns so ein bisschen mit auf die Geschichte oder auf deinen beruflichen Werdegang dahingehend mitgenommen hast. Nochmal ganz kurz zur Orientierung. Wenn du gesagt hast, du warst 16, da hat bei Facebook auch schon ganz viel funktioniert. Wann war das? In welchem Jahr? Weil so ganze Social Media ist ja erst so in den letzten Jahren, sag ich mal, groß geworden. Deswegen einfach mal zur Orientierung, dass wir das einordnen können.
In welchem Jahr war das? Da muss ich ein bisschen zurückrechnen. Ich bin jetzt 28. War das vor 12 Jahren? Mhm. Also im Endeffekt 2007. Genau. Also, ja, tatsächlich war es damals halt schon so irgendwie, also alles andere war, glaube ich, irgendwie so out langsam. von, weiß ich nicht, Schüler-VZ, Studi-VZ und was es nicht alles gab. Aber was ja auch da schon irgendwie enorm machtvoll war, alleine im Austausch mit anderen Menschen und neue Menschen kennenzulernen. Und damals war es natürlich noch nicht so krass wie jetzt. Also, dass du so viele Möglichkeiten hast, auch Werbeanzeigen in dem Maße zu schalten und. Aber alleine diese Connection mit anderen, das Netzwerken, und was darüber halt schon alles gelaufen ist zu der Zeit, war schon unglaublich.
Und was bewegt dann einen 16-Jährigen oder welche Schritte waren vorher nötig, dass man als 16-Jähriger sagt, man ist da irgendwie, zieht da irgendwie was auf, holt Künstler aus den USA, im Hip-Hop-Bereich war es, ne?
Genau,
im Hip-Hop irgendwie nach Deutschland bewegt da richtig was. Also das ist ja nicht so das Naheliegendste, gerade 2007, wo Social Media gut im Kommen war auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo dann irgendwie SchülerVZ unspektakulärer wurde. Aber das ist ja jetzt nicht so, so ein Standard-Hobby wie Fußballspielen oder sonst was. Wie bist du irgendwie dazu gekommen?
Fußballspielen hat mich irgendwie auch nie irgendwie getriggert.
Ich wollte das hier in keiner Weise degradieren, das war nur so ein bisschen als Vergleich.
Ehrlich gesagt, also ich bin halt so in diese Tänzerszene halt reingekommen und mich hat es von Anfang an irgendwie fasziniert, einfach. Also wie Menschen sich bewegen können, was sie mit ihrem Körper irgendwie alleine ausdrücken können. Und war irgendwie auch, weiß ich nicht, dann, ich habe damals in Höxter gewohnt, das ist so ein kleines Kaff in Ostwestfalen an der Grenze zu Niedersachsen, und war dann relativ oft auch in Hannover, einfach durch diese Popstars-Connection, die ich damals hatte, weil ich dann Tänzer kennengelernt habe, die auch bei Popstars gecastet wurden, und der eine dort eine Tanzschule eröffnet hatte, und das war dann irgendwie praktisch irgendwann so fast mein zweites Zuhause. Und wir haben anfangs, habe ich ziemlich viel ihn dabei unterstützt. Und leider ist es halt irgendwie nicht so gut gegangen und auseinandergegangen. Und dann habe ich irgendwann so die Entscheidung getroffen, hey, das kannst du auch halt komplett einfach alleine machen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht großartig, sondern habe einfach irgendwie so die ersten Tänzer kontaktiert und habe die dann halt rübergerufen.
Waren das dann Events, auf die du die amerikanischen Tänzer eingeladen hast, wo dann Kunden kamen und dafür gezahlt haben? Oder was waren, warum sind die hierher gekommen?
Teils, teils. Also erstmal konnten sie natürlich in Deutschland besseres Geld verdienen, weil man hier damals unglaublich viel bezahlt hat für die Workshops und die Classes, die die gegeben haben. Und deswegen haben die das auch alle komplett mitgenommen. Und es waren teils, teils, einmal hatte ich die ein oder andere Tanzschule, wo es dann halt auf meine Kappe ging und ich letztendlich ja das Geld von den Teilnehmern bekommen habe, die dort teilgenommen haben an den Workshops, und um das Ganze schon im Voraus finanzieren, weil mit 16 hat man ja jetzt nicht unbedingt ein dickes Polster, habe ich so gemacht, dass ich halt einfach immer alles so zusammengerechnet habe, aufgesplittet habe und gesagt habe, okay, damit ich es finanzieren kann, brauche ich 10 Tanzschulen, die mir das und das zahlen, inklusive dann halt Anfahrt, Unterkunft etc. Und so konnte ich dann auch die Flüge vorfinanzieren.
Clever. Mit 16 hast du das gemacht.
Und hattest du da in der Zeit auch irgendwie Ängste, die dich damit verbunden haben oder so? Weil es ist ja schon ein großes Projekt zu sagen, irgendwie mit 16, ich lasse hier mir jemanden aus den USA einfliegen. Oder hattest du irgendwie, keine Ahnung, deine Eltern, die irgendwie auch unternehmerisch tätig waren und dich da irgendwie dahingehend gepusht oder gefördert, geprägt haben?
Was gar waren nicht.
Da so die Auslöser?
Also irgendwie gar nicht. Also ich habe es komplett auf eigene Kappe gemacht, und die erste Workshop-Tour, die ich damals gemacht habe, ist auch, ja gut, nicht ganz daneben gegangen, aber am Ende hat sie doch ein bisschen mehr gekostet, weil ich mich anfangs echt verkalkuliert hatte. Deswegen musste ich dann halt irgendwie noch ein bisschen was draufzahlen hintenrum. Meine Eltern waren ja unternehmerisch tätig schon, allerdings nicht unbedingt so, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt halt ein krasses Unternehmen gewesen, oder es hat halt einfach gereicht. Also ich denke, ich war da echt ein glückliches Kind, und mir hat es an nichts gefehlt, aber es war auch nicht der Luxus drin oder so. Also wie irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr Urlaub oder so, das ging halt nicht, irgendwo hinfliegen und das Ganze.
Okay, das heißt für dich, das klingt so, als ob es also so ganz selbstverständlich war für dich. Ja, okay, dann habe ich halt das organisiert und das. Und das war das so ein bisschen so einfach der Gedanke, mit dem du da auch rangegangen bist?
Ja, ich hatte halt einfach Bock drauf und ich wollte irgendwie was beweisen, also dass ich es kann. So, und wie gesagt, die Geschäftsbeziehung und auch die freundschaftliche Beziehung damals zu dem Tänzer aus Hannover ist ja leider halt in die Brüche gegangen. Und das hatte so auch seine Gründe und das hat mich irgendwie aber auch angestachelt zu sagen, irgendwie, ey, komm, ich zeig's dir, weil das, was du kannst, das kann ich halt auch. Und deswegen habe ich es dann einfach gemacht. Wie gesagt, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte einfach Bock drauf, irgendwie sowas zu machen. Ich wollte einfach irgendwie, ja, irgendwas aufbauen für mich und auch wahrgenommen werden dadurch. Und nicht immer nur als, ja, der hat mal da geholfen, aber keiner kennt ihn.
Und dann nach bist du dann, also, oder auch währenddessen, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, weiter zur Schule gegangen und dann hast du doch erstmal sowas, einfach was, einen ganz klassischen Beruf gemacht, genau. War dann für dich einfach erstmal nicht so die Perspektive, da wirklich Geld mit zu verdienen, weil du hast es ja just for fun gemacht, oder ja. Warum warst du dann aus dieser super großen, komplexen Aufgabe dann, dass du dann so einen, sag ich mal, normalen Beruf gegangen bist?
Wie gesagt, in der Tänzerszene ist es allgemein ziemlich schwer, Geld zu verdienen. Mhm. Gute Tänzer gibt es sehr, sehr viele. Und selbst wenn du irgendwelche Bookings hast, Auftritte hast oder so, kriegst du dafür in der Regel nicht mal unbedingt Geld. Weil wenn du es nicht machst, dann machst du halt jemand anderes. Und ich wusste halt irgendwie, damit wirst du kein Geld verdienen können. Ich hatte zwar schon die Ambition, damals irgendwie dorthin zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht studierst du Tanz, aber ja, vielleicht war es auch irgendwo dann doch so ein bisschen auch der Einfluss vom Familienhaus und so weiter, die gesagt haben, hey, mach erst was Vernünftiges, dann kannst du machen, was du willst. Und irgendwann habe ich es halt ja auch selber irgendwie festgestellt, dass es halt nichts ist, wo du wirklich von leben kannst. Also wenn du dir halt wirklich was Geiles aufbauen willst und ein gutes Leben, dann kommst du damit nicht weit.
Und den Ratschlag, der von außen an dich herangetragen wurde, den hast du erstmal beherzigt.
So gut ich konnte. Wie gesagt, ich war auch nicht unbedingt der beste Schüler. Es war nicht mal unbedingt so, weil ich irgendwie doof war oder so, sondern weil mich das meiste nicht interessiert hat. Also ich habe in dem Alter das echt schon krass hinterfragt, das Bildungssystem und alles, was so dahinter steckt. Und ja, habe mich, wie gesagt, einfach so für diese Inhalte nicht interessiert. Es war nicht meine Welt und dementsprechend habe ich meinen Fokus einfach auf die Dinge gelegt, die mir Spaß gemacht haben. Und das hatte alles andere als was mit Schule zu tun.
Du hast vorhin jetzt nochmal erwähnt, dass du im Bereich mit der Selbstständigkeit und auch in deinem beruflichen Werdegang irgendwann auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bist.
Yes.
Genau. Was hat das maximal dich dran erinnern, was war so das Erste, was dich sehr stark beeinflusst hat oder was dir so ein bisschen Mindchange verursacht hat?
Anfangs wurde mir halt im Network Marketing nahegelegt, dass du halt auch an deiner Persönlichkeit arbeiten musst. Also, dass du halt einfach wachsen musst, so persönlich, um auch irgendwie erfolgreich zu werden, weil es auch in dem Business immer mal wieder auch Rückschläge geben kann, irgendwelche Dinge passieren, die unvorgesehen sind und was einfach auch enorm wichtig ist, dem Geld nicht hinterher zu laufen. Und prägsam war da damals für mich der Dr. Sven Göbel, der damals zumindest noch Vice President in dem Network-Marketing-Unternehmen war, der von seinem Happiness Circle berichtet hat und davon erzählt hat, den er vor einigen Jahren irgendwie auf die Beine gestellt hat. Und einprägsam war da für mich irgendwie der Punkt so das Thema Geld und Persönlichkeitsentwicklung, weil die beiden Punkte in diesem Kreis, wenn du so willst, halt gegenübergestanden haben. Und er sagte damals, hey, lauf nicht dem Geld hinterher, weil das Geld ist immer schneller als du. Investier lieber in deine Persönlichkeit und das Geld kommt von ganz alleine. Und das ist irgendwie so hängen geblieben. Und desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch verstanden, was er damit tatsächlich gemeint hat. Weil es einfach genauso ist.
Also das ist jetzt spannend, da würde ich gern ein bisschen nachhaken, wenn es für dich okay ist.
Weil
es, glaube ich, sehr viele Menschen gibt, die mit Money Mindset, so nenne ich das jetzt einfach mal, also Mindset, was Geld angeht, ja, Probleme haben. Und vielleicht kannst du mal da, außer diesem Tipp, man soll dem nicht nachrennen, hast du da noch andere Tipps auf Lager? Was kann man denn tun, damit das Geld zu dir möchte? Nicht, dass es von dir wegrennt. Was kann man denn da tun?
Es gibt da echt viele Möglichkeiten, aber mein Tipp ist tatsächlich irgendwie einfach das zu finden, wofür du brennst, wofür du eine Leidenschaft entwickeln kannst und was dir Spaß macht. Irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten, war es bei mir einfach dieser Kontakt und irgendwie was zu bewegen, auch für andere, um da was zu kreieren, was irgendwie dann auch ein erfolgversprechendes Business wird oder wie auch immer. Und das ist eigentlich echt das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also wenn du wirklich einen Job hast oder irgendwas machst, was dir Spaß macht, wo du deine Leidenschaft drin gefunden hast und wo du jeden Tag dich freust, dass du es machen kannst, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das Geld schon ganz alleine kommt, weil es fühlt sich auch nicht wie Arbeit an und es macht dir dann vielleicht auch nichts aus, wenn du mal irgendwie einen Tag 15 Stunden arbeiten musst oder gefühlt auch 24. aber man merkt es halt einfach. Es schlaucht einen nicht so. Und natürlich gibt es auch da immer mal wieder Ups und Downs, aber das ist eigentlich das Einzige, was ich empfehlen kann, weil viele Menschen da draußen sind so unzufrieden mit dem, was sie tun und gar nicht glücklich damit. Und wie kannst du halt gut in dem sein, wenn du nicht happy damit bist? Dann wirst du auch nie irgendwie da gute Leistungen liefern können. Dann wirst du nie irgendwie die nächste Stufe in deinem Karriereplan erreichen, sei es halt mit deinem eigenen Business, sei es irgendwo als Angestellter oder sonst was. Also ich sag auch nicht mal, du musst dich unbedingt selbstständig machen, aber ich finde halt einfach das, was dir am meisten Spaß bereitet und dann hast du auch Bock und gibst da auch dein Herzblut rein. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, du machst es auch, um anderen zu helfen. Würdest du sagen, das ist was ist entscheidender? Dass du nicht nur für dich etwas tust, um damit erfolgreich zu sein, sondern auch für andere oder dass du wirklich was findest, was dir Spaß macht. Weil es könnte ja auch sein, dass dir am meisten Spaß macht, Sandburgen zu bauen. Aber kann ja sein, dass es niemand interessiert, dass du da sitzt und Sandburgen baust. Muss das miteinander einhergehen oder sind es getrennte Faktoren?
Ich denke, es muss nicht miteinander einhergehen, aber Giving Back ist halt auch so ein Thema. Also irgendwo im Business ist es ja letztendlich so, dass du natürlich mit Sandbogen bauen es wahrscheinlich auch eher schwer haben, das Geld zu verdienen, außer du bist irgendwie echt krasser Künstler und kannst dann irgendwelche Ausstellungen damit machen. Aber was ich damit meine, ist halt natürlich auch was zu finden, was du anderen geben kannst, wofür sie bereit sind, dich wirklich auch zu bezahlen und auch hochpreisig zu bezahlen. Und so schwer ist es in der heutigen Zeit gar nicht mehr, irgendwie rauszufinden, wo ist überhaupt so der Bedarf draußen am Markt? Was interessiert die Leute? Was brauchen Unternehmen oder was brauchen auch Privatleute im B2C-Bereich? Und da so seine Nische zu finden und sich da zu platzieren als Experte. Und wenn du das gut machst, dann läuft das von ganz alleine, weil das ist eigentlich das einzige Geheimnis. Man muss das Rad auch nicht neu erfinden oder irgendwelche krassen Erfindungen überhaupt auf den Markt bringen, um Geld zu verdienen, sondern man kann einfach schauen, was gibt der Markt gerade so her. Und wenn du das dann koppeln kannst mit dem, wo du auch wirklich Bock drauf hast und sagst, hey, that's it, dann wird es auch funktionieren.
Hast du mal einen Tipp an so einen blutigen Anfänger, der sagt, ich würde ja gern wissen, was der Markt braucht, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen?
Also da gibt es echt viele Möglichkeiten, alleine im World Wide Web einfach mal nachzuschauen. Also was gibt zum Beispiel die Plattform Google Trends her oder was ist überhaupt aktuell so ein Trend? Wo ist das Interesse bei den Leuten? Ja, ich weiß noch, als es damals diesen Widget Spinner oder sowas gab, wie das Ding hieß, ja, wo die Kinder total drauf abgefahren sind. Mhm. Wenn man da alleine mal schaut, okay, das war jetzt eine relativ kurze, kurzer Produktzyklus, aber als sie diese Dinger kamen, ist irgendwie jedes Kind drauf abgefahren und teilweise auch Erwachsene. Und solche Trends irgendwie herauszufinden oder auch vorherzusagen, ist gar nicht unbedingt immer so schwer. Vielleicht schaut man auch einfach mal, was passiert so in anderen Ländern. Also es ist ja nicht alles nur immer unbedingt im deutschen Markt. Der asiatische Markt ist mittlerweile riesig und riesiger Wachstumsmarkt. In den USA gibt es etliche Möglichkeiten. Und es gibt immer da die eine oder andere Idee, die man aufschnappen kann. Oder vielleicht immer den einen oder anderen Zeitpunkt, den man nutzen kann, um damit Geld zu verdienen.
Jetzt hast du uns ja in das Money Mindset mit reingenommen. Mhm. Vielen Dank dafür. Welche anderen Bereiche in deiner Persönlichkeit hast du noch entwickelt auf deiner Reise? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich war früher, was das angeht, komplett anders?
Oh ja. Ich war früher tatsächlich enorm schüchtern, irgendwie, wenn es darum ging, auf irgendwelche Menschen zuzugehen oder so. Das waren natürlich Sachen, die musste ich irgendwie lernen, weil du kannst kein erfolgreiches Geschäft aufbauen oder irgendwas in der Richtung, wenn du irgendwie so still in der Ecke sitzt, sei es auf irgendwelchen Network-Veranstaltungen oder sonst was. Und alleine damals auch im Network-Marketing, wenn es darum ging, irgendwelche Leute dann anzusprechen, Vertrieb auch zu machen, zu verkaufen. Und das sind so Eigenschaften, die ich ziemlich gut entwickelt habe. Alleine das zu lernen, halt einfach richtig zu verkaufen, macht so einen enormen Unterschied. Und viele denken halt, wie gesagt, immer, ja, ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, wie ich überhaupt mein Produkt pitchen soll, wie ich Leuten das überhaupt erklären soll. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich glaube, jeder Unternehmer haben sollte. Weil wenn du dein Produkt nicht pitchen kannst, wenn du nicht verkaufen kannst, dann wirst du es halt schwer haben, dich irgendwie durchzusetzen oder Leute zu überzeugen. Und damit meine ich gar nicht mal so diese ganzen Hard-Selling-Skills oder sonst was. Für mich bedeutet Verkaufen einfach authentisch zu sein, ich zu sein und zu wissen, was ich gut kann und das auch dann nach außen zu kommunizieren. Und bisher habe ich damit die besten Erfahrungen gemacht und echt geile Kunden gewonnen, wofür ich echt dankbar bin.
Und wie hast du den Switch geschafft? Also was hat dir gefehlt, um das tun zu können?
Gefehlt? Was hat mir dazu gefehlt? Wir leben ja irgendwie immer alle so ein bisschen in unserer eigenen Komfortzone und es ist oftmals ganz schwer, da auszubrechen. Aber damals hatte ich gar keine andere Wahl mehr. Also ich musste irgendwie Geld verdienen, ich wollte Geld verdienen und ich musste es ja irgendwo herlernen. Und dann habe ich mir halt da auch wiederum Vorbilder gesucht. Von mir aus auch Mentoren, die es mir erklären konnten, die es mir relativ einfach erklären konnten. Ich habe mir auch da Podcasts angehört über das Thema Verkaufen, YouTube-Videos und Sonstiges, um einfach irgendwie zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert. Aber neben dem Verkaufen, die andere Eigenschaft halt auch mehr Selbstbewusstsein zu haben, überhaupt erstmal ja auch einen gewissen Preis abrufen zu können. Und da habe ich mir irgendwie so das Beste rausgesucht, denke ich, was für mich irgendwie passt und habe es dann auf mich und meine Persönlichkeit halt umgeswitcht, sodass ich sagen konnte, okay, wenn ich das so mache, fühle ich mich enorm wohl damit und ich weiß, so habe ich den maximalen Erfolg im Verkaufsgespräch.
Okay, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du diesen Wechsel gemacht hast von bei der Post angestellt, in einem Ausbildungsverhältnis angefangen und dann übernommen, denke ich, und dann irgendwann mal komplett was anderes. Wie ist deine Familie, deine nächsten Freunde damit umgegangen?
Es gab viele, die es tatsächlich nicht verstanden haben, warum ich es mache, weil wegen dem Geld habe ich es garantiert nicht gemacht, weil ich damals beim Startup viel weniger verdient habe als bei der Post. Es mir aber egal war, weil es ging auch da nicht nur um Geld. Geld ist nicht alles. Geld ist im Grunde genommen ein wertloses Stück Papier. Und ich wollte lernen. Ich wollte auch da meine Persönlichkeit voranbringen. Ich wollte neue Dinge lernen, die ich so nicht gesehen hatte und einfach irgendwie meinen Horizont erweitern, was halt irgendwie für mich in dem Unternehmen, wo ich war, nicht möglich war. So, ich konnte nicht kreativ sein. Ich konnte meine kreative Ader nicht ausleben. Es waren einfach festgefahrene Prozesse. So wird es gemacht und nicht anders. Und wenn man mal eine Idee hatte, dann wurde es abgeschmettert. Und das war halt nicht meins und ich habe es halt dann immer mehr und mehr dadurch einfach auch gemerkt, dass diese kreative Ader, die ich habe, ausgelebt werden will und muss, weil sonst bin ich dann da, wo die meisten irgendwann unglücklich, unzufrieden und einfach nur noch genervt vom Leben und das wollte ich nicht.
Und wenn du das den Leuten erklärt hast, haben sie dich dann verstanden? Waren die dann
teilweise ja. Seite? Teilweise ja. Ich glaube, meine Mutter hat mich ganz gut verstanden und mein Vater hatte mich auch ganz gut verstanden. Meine Großeltern haben sich damit ein bisschen vielleicht schwer getan. Was ich aber auch verstehen kann, weil es ist halt nochmal eine andere Generation, die kennen das halt nicht und das ist, glaube ich, sehr schwer zu verstehen. Und ansonsten, ja gut, Freunde und alle, klar, da muss ich auch sagen, dass so mein freundschaftliches Umfeld, also die meisten alten Kontakte von damals existieren so gar nicht mehr, weil das Problem ist, wenn man selber wächst und sich weiterentwickelt und alle anderen bleiben irgendwo stehen, dann kommt es da halt irgendwann ja dazu, dass man ja sich irgendwo vielleicht auf einer gewissen Art und Weise auseinanderlebt. Das sind zwar immer noch coole Buddies, wo man mal ein Bier trinken kann, ja, aber es ist nicht das Umfeld, was du, ja, ich sag mal, unbedingt brauchst oder was dir irgendwie ja weiterhelfen kann, voranzukommen. Also so habe ich es halt erlebt, weil es mich eher teilweise echt gebremst hat. Mhm. Und der Rest hat sich so ergeben. Also tatsächlich sind die Freunde, die ich jetzt heute habe, auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und die dasselbe Mindset haben, dasselbe vom Leben wollen und dieselben Ziele haben, auch wenn sie auf anderen Wegen gehen, aber man treibt sich halt gegenseitig irgendwie an, diese Ziele zu erreichen. Und das hat damals halt da einfach gefehlt und es ging nicht.
Okay, da mussten alte Brücken irgendwie gekappt werden, um neue Gefilde zu erschließen irgendwie.
Wie es halt manchmal im Leben so ist, ja.
Okay, ich würde gerne nochmal auf das Thema Tanzen zurückkommen. Ist das was, was du heute noch tust?
Nein, also nein, ich mache es nicht mehr wirklich aktiv. Ab und zu mal, um irgendwie den Kopf frei zu kriegen, gibt es so Momente, wo ich mal die Musik anmache und einfach mich bewege und ja, einfach, ja, um den Kopf halt mal Ruhe zu gönnen. Wir kennen es ja irgendwo anders her. aber tatsächlich ist es da einfach genau so. Ja, so ab und zu packt es mich mal und dann sage ich, okay, Musik an und let's go. Und es macht halt dann natürlich immer noch Spaß. Aber ich würde nicht mehr irgendwo großartig auf eine Bühne oder irgendwas gehen und da irgendwie tanzen oder so. Mhm. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, Anscha.
Oh nein, mit 28 bestimmt.
Außer man geht mal feiern, was ich nicht so oft tue, aber natürlich, klar, dann tanzt man auch da. Aber ich meine so dieses aktive Tanzen oder wie es früher war, nein, das ist nicht mehr so. Mhm. Vielleicht kann ich mich nur mal dazu bewegen, irgendwann mal wieder in eine Tanzschule zu gehen und irgendwas zu machen, wenn sich das ergibt.
Ich frage ja nur, weil es so mein leidenschaftliches Thema ist bei mir und ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ich weiß.
Das irgendwann mal gar nicht mehr zu tun. Ich mache es auch nicht so oft, wie ich gern würde, aber gar nicht mehr kann ich mir bei mir nicht vorstellen. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, gab es bei mir auch viele Jahre, wo ich das echt gar nicht gemacht habe. Aber ja, manchmal hat so jedes halt seine Zeit, ne?
Genau.
Ja, darfst du bei dir noch weitergehen? Was kannst du, denkst du, heute wird vielleicht in nächster Zeit irgendwann ein bisschen weniger und was darf doch noch ein bisschen mehr werden in nächster Zeit für dich? Was steht da noch an? Was sind deine Träume?
Oh, ich habe so viele Ideen und Ziele noch in meinem Leben, die mir so vorschweben und Fakt ist für mich, ich will nicht aufhören irgendwo und ich würde auch nicht behaupten, dass ich da schon bin, dass ich sagen kann, dass ich mich jetzt mal zurücklehne und irgendwie ein Jahr gar nichts mache. Das will ich auch irgendwie gar nicht, weil ich glaube, das wird irgendwann ziemlich eintönig und langweilig. Ich bin dabei, Ereos weiter aufzubauen, zusammen mit meinem Partner, es noch größer zu machen, Leute einzustellen und halt wirklich ein geiles Unternehmen und eine geile Brand aufzubauen, mit geilen Marken zu dem ein oder anderen Produkt vielleicht auch, was wir selber entwickeln und ansonsten halt unsere klassischen Marketing- und Webentwicklungsdienstleistungen nach außen tragen. Ob das so der letzte Schritt ist und das Letzte ist, was ich tun werde, denke ich nicht. Und es werden sich immer noch die ein oder anderen Dinge einfach ergeben. Und ich bin halt da noch niemand, der mit irgendwelchen Scheuklappen auf den Augen durch die Welt rennt und nur das eine sieht. Und wenn sich die Chance ergibt und irgendwie ein cooles Projekt ansteht, bin ich der Letzte, der Nein dazu sagt. Solange ich es vereinbaren kann und es zeitlich passt, bin ich dabei.
Das heißt, der kontinuierliche Hunger nach mehr ist da und nach weiterer Entwicklung.
Definitiv.
Sehr schön.
Ja, und wenn jetzt jemand, unser Podcast-Hörer, irgendwie sagt, was der Chris erzählt hat, klingt spannend, oder ich könnte an irgendeiner Stelle von seiner Arbeit, also seinem Unternehmen, profitieren, dass ich da irgendwas in Anspruch nehmen möchte oder so. Wie hat die Person dann die Möglichkeit, irgendwie mit dir oder deiner Firma in Kontakt zu treten? Was sind da so die Wege?
Gerne auf Facebook. oder halt unter unserer Webseite ireos.de. Mhm.
Okay, und da findet man dann alles?
Einfach anschreiben, da findet man so ziemlich alles, ja. Da werden noch ein paar neue Referenzen kommen, weil wir in der letzten Zeit auch echt coole neue Projekte noch an dem Start hatten, wo ich mich auch sehr darauf freue, wenn die abgeschlossen sind. Und es wird auf jeden Fall spannend und nicht langweilig.
Ja. Und wenn jemand weil du gerade schon meinst, anschreiben, wenn jetzt noch jemand irgendwie eine persönliche Frage oder Anliegen hat, darf er dich auch anschreiben, oder?
Lieben gerne, einfach dann bei Chris Benrath auf Facebook und gerne auch eine Nachricht schreiben. Gar kein Problem.
Super.
Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes, also ihr müsst nicht suchen im www, sondern ihr könnt einfach bequem auf den Link klicken.
Sehr gut.
Genau. Und jetzt noch unsere drei Abschlussfragen zum Schluss, die wir jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Und zwar die erste: Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
Das Lebensmotto, also eigentlich gibt es so viele, aber wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann wäre es einfach, jeden Tag im Leben irgendwie Spaß zu haben und das Beste aus sich rauszuholen und die beste Version von sich selbst zu werden und nicht stehen zu bleiben, sondern jeden Tag irgendwie noch einen Zentimeter oben drauf zu legen und sich einfach weiterzuentwickeln.
Wow, cool. Und was ist so das wichtigste Buch oder ein sehr wichtiges Buch, was dir jetzt einfällt, was dein Leben stark geprägt hat und was du auch gerne unseren Podcast-Hörern als Buchtipp mitgeben willst?
Vielleicht wurde es auch schon mal gesagt, aber eins der krassesten Bücher für mich waren 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Ronnie Ware. Und das Buch hat mich irgendwie so gefesselt, weil es einfach so zeigt, so das Leben ist halt endlich und man weiß auch irgendwie nie, wann es vorbei ist. So, das muss man sich halt irgendwo bewusst machen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann fällt es einem, glaube ich, auch viel leichter, eher die Dinge zu tun, die dir wirklich Spaß machen.
Der Buchtipp war bei uns tatsächlich noch keinmal da. Ich kenne das Buch, aber auf jeden Fall vielen Dank für den Buchtipp. Und jetzt ganz zum Ende, was möchtest du noch den Podcast-Hörern mit auf ihren Weg geben, vielleicht für ihre eigene Entwicklung? Was sind da deine Gedanken zum Schluss?
Ich würde an der Stelle einfach nur empfehlen, schaut euch verschiedenste Sachen an, also Bücher, Online-Kurse. Es gibt da draußen auch mittlerweile so viel, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Vielleicht auch das ein oder andere Seminar zu besuchen. Es gibt so viele tolle Speaker und Coaches da draußen, die so viel Mehrwert vermitteln und wo ich denke, dass jeder von denen auch irgendwo seine Daseinsberechtigung einfach hat. Und wenn man nur eine Sache mitnehmen kann aus einem Seminar, dann das umsetzt, dann bringt es einem schon enorm viel. Und da einfach auch mal zu schauen, wofür interessiert man sich vielleicht auch persönlich.
Vielen, vielen lieben Dank, Chris, dass wir dich für die heutige Podcast-Folge interviewen durften. Und an dich, lieber Podcast-Hörer, wenn du jetzt irgendwie neugierig auf die Arbeit von Chris geworden bist oder gerne mit ihm in Kontakt treten willst, dann schau doch einfach mal in die Shownotes, da sind alle weiteren Infos zu Chris verlinkt. Und falls dir der Podcast gefallen hat und du gerne weitere solcher Interviews hören möchtest, dann abonnier noch den Podcast und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Und ansonsten wünschen wir dir noch einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der persönlichen Entwicklung deines eigenen Potenzials.